ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir schließen das Jahr ab, indem wir uns einfach mal chronologisch durch so eine Geschichte durcharbeiten. Es klingt jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen unnötig, unspektakulär, aber wir fanden das trotzdem irgendwie mal ganz interessant, uns einfach mal anzugucken. Ja, jede Geschichte besteht aus einem Anfang, einer Mitte und einem Schluss, aber wie genau? Mhm. Und was tut das überhaupt? Und was sind so die wichtigsten Dinge, die man so abgehakt haben sollte? Also, ne, egal, ob man das jetzt vorher plottet oder ob man das halt so während des Schreibens halt irgendwie entdecken will, ist es ja schon immer ganz gut, so ungefähr zu wissen, was in jedem Abschnitt von so einer narrativ befriedigenden Geschichte so passieren muss. Mhm. Von daher haben wir uns gedacht, machen wir das einfach mal ganz blöd und fangen am Anfang an mit Akt 1. Das ist also quasi unsere heutige Folge, Akt 1. Am Anfang anfangen, was man so braucht, um so einzusteigen. Und wir haben uns so ein paar generelle Gedanken gemacht. Wir haben aber auch so ein paar Plotting-Methoden halt irgendwie uns nochmal angeguckt, die wir schon mal erwähnt hatten, was die dann so dazu sagen, was man so in Akt 1 so machen sollte. Und ich denke, wir werden natürlich auch wie immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das immer so ist.
Genau.
Möchtest du denn mal anfangen?
Ich? Nee, wieso? Ja. Die generelle Darstellung von Akt 1 ist das, was du gesagt hast. Und danach kommt die 3927-Methode und danach reden wir nochmal über Blake Snyder.
Blake Snyder musst du dann machen, da habe ich keine Ahnung von. Aber nee, ich dachte jetzt so mit aus dem Nähkästchen plaudern, so, wie du so normalerweise vorgehst, wenn du, ne, wenn du dich halt hinsetzt, weil so Akt 1 ist ja immer so ein bisschen das, was man als erstes anfasst, wenn man sich hinsetzen will, um halt irgendwie ein neues Projekt anzufangen. Also egal, ob man jetzt gleich losschreibt oder ob man mit dem Plotting anfängt. Akt 1 ist ja immer so der Punkt, also zumindest bei mir ist das so, da brauche ich so die meisten Details schon vorher. So alles so Mitte und Ende, das kann bei mir am Anfang noch alles relativ nebulös sein und nur so aus so ein paar Stichpunkten bestehen. Aber so zumindest so, wie ich anfangen will, das muss in meinem Kopf schon relativ klar sein. Ist das bei dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also weil ich arbeite so in Schüben so ein bisschen. Dass ich plotte was relativ feinkörnig vor und dann je weiter es hinten in die Geschichte reingeht, desto nebulöser und grobkörniger und stichpunktartiger wird so meine Planung. Und wenn ich dann das, was ich genauer geplottet habe, fertig ausgearbeitet und geschrieben habe, dann gehe ich wieder hin und plotte ins feinere Detail die nächsten Szenen und arbeite das, was noch ein bisschen weiter hinten ist, auch so. Also ja, ich brauche, um anfangen zu können, muss ich eine relativ genaue Idee vom Anfang haben.
Da du charaktergetrieben schreibst, würde ich jetzt davon ausgehen, ist das dann wahrscheinlich erstmal wichtig, dass du die Charaktere ausarbeitest oder wie machst du das genau?
Jein, also ich brauche schon mal eine Vorstellung davon, was die Charaktere so im ersten Moment wollen, am Anfang der Geschichte. Zumindest eine Arbeitstheorie darüber, eine Arbeitshypothese darüber, wer diese Charaktere sein können. Weil ich sie dann ja über den Verlauf der Geschichte auch erst wirklich kennenlerne. Also das ist, was ich am Anfang denke, wer die Charaktere sind, ist meistens mehr so ein bisschen so, jetzt nicht wirklich ein Pappaufsteller. Also das sind dann keine total generischen Persönlichkeiten, sondern das sind schon Individuen, aber halt so wie so ein Passfoto, weißt du? Man sieht halt irgendwie so grob das Gesicht und so nicht lächeln. Und je länger ich halt, je besser ich den Charakter halt kennenlerne, desto mehr sehe ich auch irgendwie deren Mehrdimensionalität und dass irgendwie der Kopf auf Schultern sitzt und da irgendwo unten sind Beine dran und so. Und das ist halt das, was sich dann so nach und nach entwickelt. Aber ja, ich brauche schon das Gefühl, dass ich weiß, was jetzt irgendwie in diesen ersten Szenen passiert, damit ich die ersten Szenen schreiben kann. Und wo es ungefähr hingehen soll. Also so eine grobe Flugbahn. So. Also wo es so am Ende drauf rauslaufen soll mit der gesamten Geschichte, das brauche ich auch so ungefähr. Also zumindest eine vage Vorstellung. Jetzt keine konkrete Szene oder eine konkrete Auflösung des Konfliktes, aber so eine Vorstellung, was ist der Hauptkonflikt, der dann am Ende bearbeitet worden oder vielleicht sogar gelöst ist. So, das brauche ich.
Ja, das ist bei mir definitiv auch so. Also ne, beim Plotten von plotlastigen Geschichten ist ja der Konflikt immer so ein bisschen auch verhakt mit Informationsmanagement. Also ich muss halt so eine gewisse Vorstellung davon haben, wie mein Akt 1 halt irgendwie abläuft, schon alleine, damit ich halt Informationsmanagement planen kann. Weil es ja normalerweise so ist, dass ne, nicht nur muss man die Charaktere einführen, je nach Geschichte, wenn man jetzt zum Beispiel über Fantasy ist, muss man vielleicht auch da schon Worldbuilding machen und dann muss man irgendwie den Konflikt erklären oder zumindest halt die Hauptcharaktere schon mal so in Berührung mit dem Hauptkonflikt bringen. Also von daher ist es tatsächlich so, dass ich meistens mir erstmal überlege, was machen denn meine Antagonisten so? Weil ich habe halt selten tatsächlich irgendwie Geschichten konzipiert, wo man so eine antagonistische Kraft hat oder so äußere Umstände. Es geht natürlich auch. Da wollten wir ja demnächst auch mal eine eigene Folge zu machen, wie man das so gestalten kann. Ich habe halt meistens irgendwelche Leute, die irgendwas wollen und die halt gewisse Dinge irgendwie in Gang bringen und gewisse Konflikte halt irgendwie aufwerfen. Und das ist normalerweise so das, was ich so ein bisschen klar haben muss. Wer sind diese Leute? Was wollen die tun? Und wenn sie ihren Willen kriegen, worauf läuft es dann hinaus? Und was müssen halt die Protagonisten tun, um das halt irgendwie aufzuhalten? Das ist aber auch dann so. Ne? Das wird halt sehr grobkörnig. Normalerweise habe ich dann, das machen wir dann in den nächsten zwei Folgen, aber normalerweise habe ich dann so, okay, so Midpoint könnte irgendwie das sein und am Ende könnte es irgendwie darauf hinauslaufen, dass die Bösen verlieren. Ist halt normalerweise so ein relativ guter, es ist so ein relativ gute, ne, so ein Good Guess, wo man halt so hinlaufen könnte. Von daher ist halt, ja, also deswegen hatte ich das halt an den Anfang gesetzt, so generelle Überlegungen für meinen Akt 1 sind halt immer, wer sind die Charaktere, wie kriege ich das hin, in den ersten Szenen auch schon so ein bisschen Charakterisierung zu machen, halt schon so ein bisschen zu zeigen, wer sind diese Leute, wie sind die momentan drauf, ne, so diesen Status quo zu etablieren, so was machen die momentan und dann eben so in welcher Welt bewegen die sich auch, so ein bisschen Informationsmanagement, Worldbuilding da schon reinfließen zu lassen, damit man irgendwie versteht, in welcher Umgebung bewegen. Das ist ja bei der Versammlung auch so, das ist jetzt halt nicht High Fantasy, aber du musst halt wissen, okay, wir bewegen uns halt irgendwie in so ein Polizeiumfeld und so und ne, wie läuft das da halt irgendwie ab und ja, dann halt so den ersten Berührungspunkt mit dem Plot hinter dem Plot, also mit den Sachen, die halt die Antagonisten so machen und was halt so den Konflikt dann anstößt und dazu führen könnte, dass man sich irgendwie mit diesem Konflikt beschäftigen möchte. Und jetzt wissen wir ja alle, wie das ist, ne? Beim ersten Mal, also beim Rohentwurf ist das wahrscheinlich alles noch so ein bisschen unausgegoren und ja. Ich beschließe dann meistens einfach, dass meine Charaktere jetzt mit diesem Konflikt was zu tun haben sollen. Ob das dann gut motiviert ist oder nicht, das ist dann immer so ein bisschen Hit und Miss. Manchmal ja, manchmal nein. Aber dafür gibt's ja Überarbeitung, ne? Das kann man ja dann später noch machen. Aber so, ja, also bei mir ist es definitiv so, ich brauche schon relativ eine relativ konkrete Vorstellung, was wir in den ersten 3, 4, 5 Szenen so machen wollen, was da so gezeigt werden soll. Und dann kann man irgendwann loswandern. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie lang ist dein Akt 1. Ne? Also in so einer Geschichte wie Elysion ist halt jeder Akt irgendwie auch so 100 Seiten lang oder so. Es ist ein unfassbar langes Buch. Da hat man halt so ein bisschen mehr Zeit. Braucht man ja auch, ne? Weil man muss ja das ganze Worldbuilding, ganzen politischen Kladderadatsch halt irgendwie machen. Wenn man halt so eine etwas kürzere, knackigere Geschichte erzählt, ist so ein Akt 1 vielleicht dann auch nur irgendwie ein Kapitel oder so.
Ja, also...
Kommt halt so ein bisschen drauf an.
Naja, also im Allgemeinen sagt man ja, dass man, auch wenn man eine Dreiaktstruktur hat, teilt man die Geschichte trotzdem in Viertel. Und Akt 1 ist das erste Viertel, Akt 2 ist das zweite und dritte Viertel und Akt 3 ist das letzte Viertel. So, also wenn man es Dreiaktstruktur in einem Fünfakt, hast du halt den ersten Akt, ist ein
Fünftel.
Der zweite Akt sind 3/5 und der dritte Akt ist halt, also, ne, der zweite Akt im normalen, in der Dreiaktstruktur ist halt Akt 2, 3 und 4 in der Fünfaktstruktur und dann kommt eben noch Akt 5 als letzter Akt auch nochmal ein Fünftel, also die...
Ja, also wer sich darüber wundert, wir werden jetzt auch im Folgenden nur in der Folge, wo es um den Mittelteil geht, halt zwischen 3- und 5-Akt-Struktur so ein bisschen unterscheiden, weil Akt 1 und, also ne, Akt 1 beziehungsweise der erste und der letzte Akt, egal ob der dann Akt 3 oder Akt 5 heißt, sind eigentlich identisch in beiden Systemen. Das ist einfach so.
Ja, und Akt 2, 3 und 4 in der Fünfaktstruktur und Akt 2 in der Dreiaktstruktur sind auch identisch. Die Fünfaktstruktur dröselt den zweiten Akt halt nochmal ein bisschen konkreter auf. Aber du kannst jede Geschichte
teilen. Was ich persönlich ja sehr gut finde, obwohl ich jetzt ja momentan das Experiment mache, nach Dreiaktstruktur zu plotten, halt mit der 3-9-27er Methode. Das machen wir ja gleich noch.
Interessant.
Ja. Und werden wir mal gucken, wie das dann so funktioniert. Weil, wie gesagt, prinzipiell finde ich es eigentlich sehr hilfreich, dass man irgendwie diese 50% Mittelteil halt irgendwie mehr als zu so einem homogenen Dings halt irgendwie unterteilt. Für mich persönlich, für mein kleines methodisch denkendes Hirn ist es halt einfacher, wenn ich irgendwie in Fünfteln meine, ne, so, es ist halt immer so, keine Ahnung, 20% der Geschichte sind halt ein Akt, so. Und danach muss ich mir irgendwie wieder so. Egal. Ja, das ist aber was für nächste Folge.
Wenn es um die Mitte geht. Die Dreiaktstruktur ist ja auch irgendwie Akt 1, die Story fängt an und Akt 3, die Story endet und Akt 2 ist, die Story passiert. Also.
Ja.
Das ist so ein bisschen.
Ja.
Naja, anyway, aber
soll ich mal was zur 3927er Methode erzählen?
Ich würde noch mal, weil wir jetzt irgendwie so den Akt 1 so generell, hattest du jetzt am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, Einführung der Charaktere, der Welt und des Konfliktes, aber der Inciting Incident, das ist ja jetzt so ein Begriff, der in der 3927, zumindest so wie ich es hier aufgeschrieben habe, als Begriff nicht vorkommt, ist aber sehr wichtig, glaube ich, den zu kennen und zu verstehen,
Ich glaube, das ist in jeder Plotting-Methode irgendwie so ein bisschen drin, aber manchmal heißt es halt irgendwie nicht so.
Genau, aber was ist denn?
Ja, also prinzipiell geht es ja einfach nur darum, Akt 1 sollte im besten Fall, und ich habe das, glaube ich, noch nie anders erlebt, den Punkt enthalten, an dem die Geschichte losgeht. Und das ist ja normalerweise nicht unbedingt die erste Szene. Das gibt es zwar auch, aber normalerweise haben wir halt erst noch so ein bisschen, also die meisten Geschichten, die ich so konsumiere, egal ob das Filme sind oder Bücher oder so, man nimmt sich normalerweise ein bisschen Vorlauf, eben so ein bisschen Zeit, um zuerst mal irgendwie zu erklären, okay, hier sind diese Charaktere und das ist das, was sie machen. Und dann gibt's irgendwann halt den, ne, so den Puff-Moment, der halt den Plot oder den Konflikt oder was auch immer irgendwie ins Rollen bringt. Ne? So klassisch Hunger Games, irgendwie so, alles ist einigermaßen scheiße. Und dann wird der Name von deiner Schwester gezogen. So. Das ist so der klassische Inciting Incident, weil in dem Moment musst du halt die Entscheidung treffen und triffst die Entscheidung und in dem Moment wirst du halt von so einem Zuschauer halt zum Protagonisten, weil du bist jetzt plötzlich irgendwie, ne, Volunteer as Tribute und bla.
Ja.
In die Scheiße geritten.
Ja, das ist bei, ich habe die Geschichte jetzt noch nicht wirklich geschrieben, aber ich weiß das jetzt schon. Bei Mein Herr und Meister ist es ja auch so, dass man könnte meinen, also da geht es darum, du hast Mia, die deprimierte Studentin, lernt irgendwie einen Typen kennen, beziehungsweise sie wird kennengelernt mit dem Typen, in Anführungszeichen, also er kommt auf sie zu und sie fährt dann irgendwie so gleich am zweiten, dritten Abend irgendwie mit ihm, zu ihm nach Hause und Techtelmechtel und Ladida und man könnte meinen, dass das der Inciting Incident ist. Aber tatsächlich ist der Inciting Incident, wenn sie dann irgendwie Wochen später ihn anruft. Und weil sie da erst die Entscheidung trifft, sich wirklich drauf einzulassen, auf diesen Typen. Und vorher ist das halt sowas, das irgendwie passiert. Und das ist so halt eben Setup und Einführung der Welt und Einführung der Charaktere. Und Inciting Incident ist aber erst, wenn Mia den Plot in die Hand nimmt. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der wird noch mal relevanter, wenn wir gleich auch über Blake Snyder reden. Aber für die Interpretation, worum es in einer Geschichte geht, ist es auch total relevant, wo man den Inciting Incident verortet. Weil der Inciting Incident, was ist dieser Moment, der die Geschichte sozusagen anzündet, der die Geschichte anstiftet und dazu führt, dass sich das halt alles wirklich jetzt setzt es sich in Bewegung. Der ist ja super, weil jetzt setzt sich der Plot in Bewegung. Das heißt, der definiert den Plot. Und wenn du den an einem anderen Zeitpunkt hinsetzt, definierst du den Plot so ein bisschen anders. Das ist jetzt bei Mein Herr und Meister jetzt nicht ganz so stark, weil die Geschichte zumindest jetzt noch relativ linear und so eingleisig ist. Aber bei anderen Geschichten ist das... Macht das einen Unterschied dafür, wie man den Schwerpunkt in der Geschichte versteht und wie man letztendlich unter Umständen auch die Message versteht, aber nur so als Einwurf.
So. Mm.
Genau, ja. Und haben wir den Inciting Incident damit irgendwie verständlich gemacht?
Ich hoffe es zumindest. Was ich halt interessant finde, ist, dass manche Geschichten setzen ihren Inciting Incident halt wirklich schon in Szene 1. Das habe ich, also ist es selten, aber es gibt es. In Filmen macht man das häufiger so, weil Filme sind halt so ein bisschen, ne, müssen halt so ein bisschen knapper, kürzer erzählen. Da haben wir halt nicht so viel Zeit, irgendwie erstmal ein Kapitel damit zu verbringen, zu gucken, wer unsere Charaktere sind. Und wie gesagt, es spricht ja auch nichts dagegen. Es gibt allerdings auch Geschichten, und das finde ich halt immer irgendwie so ein bisschen spannend, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, die setzen ihren Inciting Incident halt relativ spät. Also, ne, so, weiß ich nicht, so eine Geschichte wie Herr der Ringe zum Beispiel, setzt ihren Inciting Incident ja eigentlich relativ spät, weil du hast ja so viel gebräselt, ne, mit Bilbo und seinem Geburtstag und bla. Das ist, eigentlich interessiert das für den eigentlichen Plot. Interessiert irgendwie dieses ganze Gebrassel im Shire eigentlich nicht. Der Inciting Incident ist eigentlich erst dann, wenn, man könnte sogar noch diskutieren, ob es Frodo los oder ob es dann, Rivendell. Ob der Inciting Incident tatsächlich erst dann ist, wenn er Rivendell. Feststellt, dass sein ursprünglicher Plan nicht funktioniert, weil er Gandalf nicht trifft, wie er versprochen hat, und jetzt muss er alleine los und bla.
Na, Rivendell ist der Inciting Incident, wenn sich die Fellowship of the Ring zusammenfindet. Also wenn sich die Bruderschaft des Rings zusammenfindet, das ist der Inciting Incident.
Könnte man auch argumentieren. Könnte man auch als Break into Two sehen, aber ne, das kann dasselbe sein, muss es nicht unbedingt. Aber ja, das ist halt relativ, egal wo du den setzt, egal wo du jetzt sagst, okay, ne, wir haben halt an diversen Punkten, trifft Frodo da eine Entscheidung, halt weiterzulaufen.
Ja, aber Break into Two ist, wenn sich Frodo von der Bruderschaft trennt mit Sam zusammen.
Ich weiß nicht, ob das prozentual nicht schon zu spät ist. Also wenn man jetzt ganz klassisch nach Blake Snyder vorgehen würde.
Es ist spät, aber ich meine, die Herr der Ringe-Franchise ist über 3 Filme getrennt. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, der erste Film endet damit, dass Sam und Frodo sich von der Fellowship trennen. Und das ist es ist mit Sicherheit nicht der zweite Akt auf irgendwie das Ende vom ersten, den zweiten und dann den Anfang vom dritten Teil aufgibt. Aber es ist Haarspalterei, es ist Erbsenzählerei.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, für einen Inciting Incident, egal wo man den jetzt setzt, der halt relativ spät ist in der Geschichte. Ne, so bei manchmal funktioniert das, wir hatten das, ne, bei Odyssee im Weltraum, ne, da hatte ich das erzählt, dass der Inciting Incident ja eigentlich erst dann passiert, wenn sie den blöden Monolithen auf dem Mond anpingen, weil das ist der erste Moment in dieser Geschichte, wo irgendwas passiert, dass irgendwas anderes anstößt. Das ist aber irgendwie schon, weiß ich nicht, fast 40% in der Story. Fand ich jetzt vom Pacing her nicht so glücklich. Und da kommt halt für mich auch so ein bisschen dieses Bauchgefühl halt zum Tragen. Ich finde es halt, ne, man muss es halt man kann es halt nach persönlicher Präferenz entscheiden. Ich persönlich finde halt so die Inciting Incidents, wenn halt irgendwie ich quasi so in Szene 1 in irgendwas reingeworfen werde, was ich nicht verstehe, wo mir auch noch nicht klar ist, warum mich diese Leute überhaupt interessieren sollten, warum die sich überhaupt irgendwie kabbeln und dann bin ich irritiert. Aber wenn du mir den Inciting Incident quasi fast auf den Midpoint setzt, also quasi ne so fast 40% in die Story rein, dann frage ich mich, warum habe ich den ganzen Kladderadatsch vorher jetzt gelesen? Was hat er mit irgendwas zu tun?
Naja, er hat hoffentlich mit was zu tun. Und ich möchte hier kurz eine Lanze brechen für langsame Geschichten. Weil es auch einfach es vom Genre abhängt und einfach vom Erzähltempo, dass da irgendwie gewählt ist und vom Informationsmanagement. Und ich muss jetzt ganz einfach sagen, dass es mich nicht stört, dass irgendwie der ganze Anfang, ich meine, wenn Frodo und sich so die anderen Hobbits dann zusammenfinden, Frodo, Sam und die beiden anderen Hobbits, das ist ja, da passiert ja im Grunde auch noch nichts. Man sieht nur, okay, dieser Ring ist anscheinend, es stellt anscheinend irgendwie ein Problem dar. Und dann sind sie im Prancing Pony und da kommt dann Aragorn dazu und man stellt fest, okay, der Ring ist wirklich ein Problem. Und dann ziehen sie noch mit Aragorn da durch die Gegend und dann kommen sie erst in Rivendale an und da wird dann tatsächlich erst irgendwie, passiert dann was, dass Leute irgendwie debattieren und man sieht, okay, da ist noch ein anderer Konflikt, als wir müssen diesen Ring irgendwo hinbringen. Weshalb ich auch dafür plädiere, dass das der Inciting Incident ist. Weil vorher einfach nichts, absolut nichts passiert, außer die Reise von A nach B. There and back again. Das ist, ja. Und das stört mich persönlich aber nicht, weil es halt die Charaktere etabliert in der Zeit, die Beziehungen etabliert. Wie gehen die Leute mit Konflikten um? Wie ist da irgendwie, wie sind da die Beziehungen? Wer ist irgendwie mutig? Wer ist ängstlich? Wer ist sorglos? Wer macht sich Gedanken? Wie reagieren die dann, weil dann kommt der Ringwraith, ist ja dann hinter ihnen her und dann müssen sie rennen und fliehen. Und wie kriegen sie das geregelt? Wie gehen sie damit um? Das heißt, es wird sich viel Zeit gelassen, um die Charaktere zu zeigen und auch um die Welt zu zeigen. Was ist, weil Sam und Frodo sehen ja die Elben dann auch auf dem Weg nach Rivendell, noch bevor sie mit Merry und Pippin zusammentreffen, glaube ich, sehen sie die Elben und erzählen, ah ja, die verlassen jetzt Mittelerde. Also das ist alles Worldbuilding und so. Und gerade für Fantasy ist das ja auch gewünscht, dass das so lang ist. Und das ist dann halt wieder eine Geschmackssache, worauf ich hinaus will, damit das, okay, dir gefällt es nicht so, wenn der Inciting Incident erst so spät kommt und davor erstmal so lange im Grunde nichts wirklich Plot-Relevantes passiert, sondern nur so das Fundament quasi aufgebaut wird, auf dem dann das tatsächliche Passieren mit dem Inciting Incident dann ruht. Ja, aber es gibt halt Geschichten,
das ist es ja nicht mal. Also mein Punkt war eigentlich nur der, wenn man halt tatsächlich sich dafür entscheidet, halt so ein langsameres Pacing zu machen. Und das mache ich auch. Mein Pacing ist normalerweise lavaartig. Ja. Das ist aber, ne, bei solchen Geschichten wie halt Space Odyssey ist halt so ein bisschen das Problem, wenn halt deine Geschichte so langsam gepaced ist, dann muss das für mich irgendeinen Sinn haben. Dann muss das für mich irgendwas Relevantes etablieren. Und bei Space Odyssey ist das überhaupt nicht der Fall. Weil da wird mir nichts erzählt, was nachher für irgendwas wichtig ist.
Ja, Space Odyssey ist ja Weltbuilding. Worldbuilding, das ist ja sonst nichts. Da findet ja sonst nichts statt außer Worldbuilding.
Ja, das ist halt, ne, wir haben halt irgendwie keine Geschichte geschrieben, sondern ein philosophisches Manifest oder so, keine Ahnung. Aber ne, das wollte ich halt nur kurz anmerken, dass wenn man halt tatsächlich irgendwie feststellt, dass ne, man halt sein Inciting Incident halt sehr spät gesetzt hat, aber man halt feststellt, also ne, man halt beim Lesen feststellt oder zurückgemeldet bekommt, dann halt auch in der Beta-Phase, dass das langweilig ist, was da vorher ist. Ich meine, ne, es ist immer noch ein persönliches Präferenzding. Aber zumindest, wenn man halt so die Rückmeldung kommt, so hör mal, das zieht sich irgendwie und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass das alles irgendwie notwendig ist, dann kann man zumindest da nochmal hingehen und gucken, okay, habe ich davor irgendwie tatsächlich so viel Zeugs, weil das tatsächlich alles irgendwas Relevantes erzählt, was später für die Geschichte wichtig ist? Oder habe ich einfach nur mich irgendwie in drei Loops irgendwie um meine Charaktere gewickelt, weil ich dachte, ach naja, das ist doch gerade so schön. Ich will das gerade irgendwie nicht kaputt machen mit irgendwelchen Konflikten, dass sie sich alle so gut verstehen.
Ja.
Das ist halt manchmal so ein bisschen schwierig.
Ja, ein Punkt, den ich kurz noch erwähnen würde, ist, wenn man sehr charaktergetrieben schreibt und mehr als einen Hauptcharakter hat, und das habe ich im Prinzip der Schönheit, da habe ich drei Hauptcharaktere. Und da ist es so, ich habe gerade überlegt, okay, was ist jetzt genau der Inciting Incident der Geschichte? Und die Sache ist, es gibt nicht den Inciting Incident der Geschichte, sondern es gibt einen Inciting Incident in Joannas Geschichte, es gibt einen Inciting Incident in Louis' Geschichte und es gibt einen Inciting Incident in Seraphins Geschichte. Und die finden alle im ersten Akt statt, aber alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn man sich genau anguckt, zuerst wirkt es so, als wäre die Geschichte, okay, die Geschichte fängt damit an, dass Joanna entführt wird. Und damit geht alles los. Und die Entführung ist der Inciting Incident. Ist aber nicht so. Für Joanna ist, man könnte meinen, das ist für Louis so, weil da hat er, beziehungsweise das wäre dann noch sogar vorher, wenn er Joanna dann findet und so, weil da geht dann die Geschichte los, weil dann hat er sie ja gefunden und bladibla. Aber dann stellt man fest, nein, für Joanna ist der Inciting Incident, wenn sie aufwacht und feststellt, ich stecke fest und das ist ein langer Inciting Incident, weil sie da über längere Zeit erst entscheidet, wie sie jetzt eigentlich mit der Situation umgehen soll. Und die Entscheidung, okay, ich gehe mit der Situation um, ist dann, wo der Inciting Incident quasi abgeschlossen ist und es dann von da aus weitergeht. Und für Louis ist aber der tatsächliche Inciting Incident, und was das dann Ganze dann halt auch tatsächlich zur Romance macht, ist, wenn er feststellt, dass er sich in Joanna verliebt hat. Und für Seraphine ist der Inciting Incident, wenn sie erfährt, oh, Scheiße, der hat sich verknallt. oh, meine Welt steht jetzt auf einmal Kopf. Und das ist auch noch so ein, halt, falls da draußen noch jemand ist, der auch so stark charaktergetrieben schreibt und mit mehreren Hauptcharakteren. Es ist bei solchen Geschichten eher sinnvoll, sich nicht wirklich so genau an einer Aktstruktur zu orientieren. Und ich habe auch, während ich geschrieben habe, die Akte halt so eingeteilt, dass ich gesagt habe, okay, wenn die Geschichte eine krasse Wendung nimmt, da mache ich einen Aktbruch hin. Und wenn die Geschichte, wenn da quasi was ist, danach ist die Welt nicht mehr so wie vorher. Das ist ein Aktbruch. Und die Details mit irgendwie Inciting Incident und was haben wir noch jetzt? Theme und Debate und Catalyst und all diesen Sachen. Wobei Catalyst ist Inciting Incident, aber halt diese ganzen anderen Details, die im ersten Akt noch stattfinden, das ist eher was, das man dann nachher später suchen sollte für die einzelnen Charaktere, weil es, wenn diese krassen Momente sind, in denen die Geschichte eine andere Richtung nimmt und eine andere emotionale Qualität bekommt, wenn die da sind, müssen in der Regel eigentlich davor auch die ganzen Inciting Incidences für die einzelnen Charaktere gewesen sein, weil sonst kann dieser krasse Bruch nicht passieren, weil so ein Bruch passiert für alle Charaktere. Und ja, also nur so am Rande bemerkt.
Genau. Ja, ist halt beim Multi-POV eigentlich ja auch so ein bisschen so. Also ne, auch da muss natürlich für alle deine Charaktere normalerweise irgendwas passieren, was sie irgendwie in die Story wirft und so. Ich finde es halt trotzdem ab und zu ganz nett, spätestens wenn man halt, wenn es halt darum geht, irgendwie Klappentexte schreiben zu müssen oder anderen Leuten erklären zu müssen, worum es in deiner Story geht, sich auch auf so allgemeine, ne, Dinge so zu einigen. Für die eigentliche Plot- und Überarbeitungsarbeit ist es mit Sicherheit gut, wenn man da halt sehr detailliert und sowas vorgeht. Aber nachher, wenn man so ein bisschen rauszoomen muss, um halt anderen Leuten zu erklären, worum es in der Geschichte geht, ist es halt schon ganz nett, wenn man sich mit sich selbst auf so einen, ne, auf so einen prinzipiellen Punkt geeinigt hat, wo halt so das meiste der Geschichte halt irgendwie losgetreten wird, weil ansonsten wird man das nie schaffen, das irgendwie in drei Sätzen zusammenzufassen. Wenn man, also zumindest wenn man so wie ich ist und halt irgendwie 20 Charaktere hat, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie bei 20 Charakteren darüber nach, und ja, natürlich haben die alle so ihren eigenen kleinen Inciting Incident, der sie dazu bringt, irgendwas zu machen, aber ich muss mich halt, ne, trotzdem dann, wenn ich irgendwie sagen will, okay, worum geht's denn jetzt einfach, ist es trotzdem so ein bisschen rausgezoomt. Anyway, ja, bevor ist, das jetzt Moment, alles sehr, ja, sehr ein, theoretisch
ein Satz,
wird.
Ein Satz will ich noch, weil ja, ne, so die Charakterentwicklung ist ja für dich auch immer, ist für dich auch zum Teil so ein bisschen problematisch, und wenn das anderen auch so geht, ist eben sich hinzusetzen und für jeden Charakter zu gucken, okay, wo habe ich denn dessen persönliche Aktstruktur, kann man auch noch mal sehen, dass so Punkte, weil das sind ja auch immer so Punkte in der Entwicklung des Charakters, in der Charakterentwicklung. Das sind ja nicht nur Dinge, die irgendwie von außen einströmen, sondern der Charakter muss ja auch darauf reagieren. Und das sind eben Punkte, die helfen können, den Charakter ein bisschen bewegter zu gestalten. Aber gut. 3927, erster Akt, beziehungsweise der erste Akt. Drei Akte, neun Blöcke, ja, also, 27 Kapitel.
Ja, irgendwie sowas. Ich erzähle das jetzt nur mal ganz, ganz grob, weil, ne, wie gesagt, ich bin halt nicht so jemand, der als ich irgendwie denke, ich muss mich jetzt sklavisch an irgendwas festhalten, aber dieses Blocksystem ist halt prinzipiell schon ganz nett. Und ich habe das gewählt für mein nächstes Projekt einfach aus dem Grund, dass ich hoffe, dass wenn ich in diesen Blöcken plotte, ich es mal schaffe, irgendwie eine Geschichte zu konzipieren, die halt wirklich relativ geradlinig ist, weil das gelingt mir normalerweise nicht.
Ach,
und ja, einfach mal so, ja, ich kann es trotzdem, weil ich das probieren will.
Ach so,
lass mich Dinge ausprobieren, von denen ich keine Ahnung habe.
Ich kann das nicht und weiß nicht, wie das geht, also lass es mich mal machen, das ist okay. Okay.
Ja, genau. Ich kann das nicht und ich weiß nicht, wie es geht, deswegen will ich es umso mehr. Ne? So,
ja, okay.
Das ist, ja, was soll ich sagen? So läuft es halt. Mhm. Und deswegen hatte ich mich halt mit diesem Plotting-System beschäftigt und es ist prinzipiell eigentlich ziemlich simpel. Mhm. Man nimmt halt drei Akte und unterteilt diese drei Akte nochmal in drei Unterblöcke und diese drei Unterblöcke nochmal in drei Szenen, weil es geht halt irgendwie davon aus, ne, 27 Kapitel heißt halt in dem Moment 27 Szenen, weil das halt irgendwie aus dieser Geistesrichtung kommt, dass jedes Kapitel jede Szene ein eigenes Kapitel ist. So habe ich noch nie gemacht, werde ich wahrscheinlich auch dieses Mal nicht machen, aber ist ja egal, Kapitelzäsuren kann man ja noch immer irgendwo anders hinsetzen, ist ja wurscht. Mhm. Oder auch einfach gar keine machen, weil wer braucht das schon? Und funktioniert eigentlich immer in so einem Auf und Ab, also jeder dieser Blöcke, ne, also jeder dieser Akte hat halt irgendwie so einen Aufbau, so einen Krisenpunkt und so ein Abflauen der Spannung, ne, so ein Aufbruch in den nächsten Abschnitt. Und genauso funktionieren halt diese Szenenblöcke halt auch. Du hast immer eine Szene irgendwie Anbahnung, eine Szene Umbruch, eine Szene Aufbruch quasi. Und das ist halt eigentlich fast schon so simpel, dass man nichts damit falsch machen kann, weil es ist halt auch so vage, dass man quasi alles damit machen kann.
Es ist also vage, aber es ist vor allem, und das ist jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, ist das wieder so mein Gefühl, dass das super dynamisch ist. Also ja. es zwingt einen dazu, alles immer in Bewegung zu halten. Und
das ist definitiv richtig. Also man muss sich das richtige Projekt dafür aussuchen, ne? Wie gesagt, das ist halt so der Punkt, weswegen ich jetzt gesagt habe, ich versuche das jetzt mal mit so einer relativ klassischen Adventure Story, ne, wo es halt auch irgendwie darum geht. Wir bewegen uns halt ständig vorwärts. Wir müssen halt, ne, wir haben halt einen Konflikt, um den es geht. Wir haben ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir haben halt nur sehr begrenzte Charaktere. Mhm. Und jetzt, ne, kriegen wir das halt ins Rollen. Und es ist immer Spannungsaufbau, Umbruch, Abbau. Ne? Also so Umbruch und dann Aufbruch. Mhm. So, ne? Und das ist halt im ersten Akt natürlich noch relativ. Ja, noch, also ne, im ersten Akt muss man so die Dramatik so ein bisschen zurückfahren, aber es ist halt auch da, ne? Der erste Block, also die ersten paar Szenen sind halt dazu da, die Charaktere und den Konflikt aufzubauen. Das heißt, da wäre dann wahrscheinlich in Szene 3 oder spätestens 4, 5 wäre dann tatsächlich auch da schon der Inciting Incident zu suchen. Mhm. Und dann, ne, haben wir halt so einen, haben wir den Mittelblock, wo halt dann quasi schon so ein bisschen der Akt Midpoint drin ist, weil so jeder Akt kann halt auch so eine Dreiecksstruktur so ein bisschen haben, ne, so mit aufbauender Spannung und Turning Point und dann, ne, Aufbruch und so ein bisschen Aufbruch in den nächsten Abschnitt und so. Ja, und so läuft das halt, ne? Also Block 1 ist Konfliktaufbau und Anbahnung, Block 2 ist Konfliktausbruch, was jetzt in meinem Fall zum Beispiel einfach nur heißt, okay, in Block 2 kriegt meine Heldin halt den Auftrag, was sie zu tun hat. Also es ist jetzt nicht so super dramatisch, aber es ist halt, ne, so das, was halt der Geschichte in dem Moment halt die neue Richtung gibt. Und das kann halt natürlich irgendwas super Dramatisches sein, wie Hunnen überfallen mein Dorf oder was auch immer. Mhm. Aber es kann halt auch irgendwie was ganz Banales sein. So, ich habe einen neuen Auftrag bekommen und gehe jetzt los, ne, Aufbruch, letzter Block, gehe jetzt los dahin. Und dann machen wir in Akt 2, sind wir dann halt irgendwie damit beschäftigt, die Geschichte weiterzuentwickeln. Wie gesagt, es ist halt sehr dynamisch, es ist sehr, also natürlich auch so ein bisschen räumlich beschränkt, weil man nicht davon ausgeht, dass jeder von diesen Blöcken jetzt irgendwie unbedingt 40.000 Worte hat oder so, sondern, na, es ist halt ein System, das eigentlich dafür gedacht ist, halt kurze, knappe, sehr dynamische Geschichten zu erzählen. Wie gesagt, momentan ist das was ich gerne mal ausprobieren will, einfach nur, weil ich es normalerweise nicht tue, ne, so, auch so vom Pacing her und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt, wenn man das richtige Projekt dafür nimmt, also eine Geschichte, die sich halt dafür anbietet, halt sehr, also so ein bisschen limitierter zu sein in ihren Charakteren, in ihrer Konfliktstellung und so, und die sich halt dafür eignet, halt so ein etwas schnelleres Pacing zu haben, kann ich mir vorstellen, dass man damit ganz bequem plottet, weil, also ja, zumindest halt so eine Tabelle anzulegen mit halt irgendwie 9 Feldern, so, ne? Erste Spalte ist Akt 1, zweite Spalte ist Akt 2, dritte Spalte ist Akt 3 und dann da halt einfach so ein paar Stichpunkte zu machen zu jeder Szene, das ging halt relativ schnell. Mhm. Das war halt relativ, ja.
Frage. Eine Frage, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen. Du würde dann für dich die Sache, dass die Assassinenschule überfallen wird das dann erst in Akt 2 passieren? Oder ist das Block 2 in Akt 1? Okay, interessant. Weil das würde ich jetzt, wenn du das so machst, das würde ich jetzt als eher langsames Pacing ansehen. Weil wenn du Akt 1 so kurz machst, machst du auch notwendigerweise Akt 2, beziehungsweise der Schwerpunkt ist dann, wenn du wirklich diese ganze Beschaffung von der Fiole zu Akt 1 machst, dann ist, glaube ich, der Schwerpunkt darauf zu schwer. Zu viel Schwerpunkt darauf. Und der eigentliche Konflikt ist ja eigentlich das, was in Block 2 passiert. Und ist ja eigentlich das jetzt die große Verschwörung, dass die Verschwörung irgendwie real wird sozusagen und gefährlich wird und persönlich gefährlich wird.
Da das jetzt niemand versteht, was du gerade gesagt hast, sollten wir das vielleicht in ein anderes Thema verschieben. Ich verstehe, was du sagst, aber es ist halt
jetzt,
so.
Nein, und was ich jetzt. Was
ja,
jetzt,
aber.
Was, ja, ja, was ich jetzt, was ich allgemein an dieser Stelle dazu sagen möchte, ist, dass der Konflikt, der in die Welt einbricht, ist der Hauptkonflikt der Geschichte. Wenn das nicht der Hauptkonflikt der Geschichte ist, dann kommt es so vor wie der Hauptkonflikt der Geschichte, weil Akt 1 etabliert den Konflikt. Anbahnung des Konfliktes, der Konflikt mit einem großen D vorne dran. Und wenn du in Akt 1 halt einen Konflikt reintust, aber nicht den Konflikt, dann wirkt das wie ein totales Ungleichgewicht, weil dann ist entweder wirkt dieser Akt zu leicht und zu flimsy irgendwie und hat nicht genug Inhalt. Und dann kommt auf einmal in Akt 2 der tatsächliche Hauptkonflikt. Der wirkt dann irgendwie total überschwer und überbelastet. Und letztendlich ist es dann so, dass, wenn du es so schreibst, dass dieser XYZ-Konflikt, dass der den Raum einnimmt, der für Akt 1 vorgesehen ist, wirkt es extrem langsam. So. Weil du dann einen Konflikt, der nicht der Hauptkonflikt ist, total in die Länge ziehst und dann kommt auf einmal der Haupt- und das führt zu einem Ungleichgewicht. Deshalb hatte ich das jetzt nochmal angesprochen und wollte das nochmal verdeutlichen an dieser Stelle. Weil also Anbahnung des Konfliktes mit dem Konflikt ist der Hauptkonflikt gemeint, der am Ende von Akt 3 gelöst wird. So, das. Nur so viel dazu.
Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, wo man natürlich so ein bisschen drauf achten muss. Das war am Anfang auch so, dass ich dachte so, weil ne, das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich aber ein spezielles Problem, was halt außer mir halt auch wieder niemand hat, weil wenn man wirklich daran gewöhnt ist, in Dreiaktstruktur zu denken, dann ist einem das von vornherein klar, dass der zweite Akt doppelt so lang ist, ne, wie Akt 1 und 3. Da musste ich tatsächlich in diesem System so ein bisschen umdenken, weil, wie gesagt, ich bin normalerweise daran gewöhnt, dass jeder Akt gleich lang ist. Mhm. Ne, weil 5 Akte, jeder Akt ist 20% ungefähr. Ne? Mhm. Also ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, aber nur so als Richtlinie. Und das war dann halt so, dass ich mir dachte so, Aber irgendwie soll doch da so viel passieren. Und ich habe doch trotzdem nur 9 Szenen, um das zu machen. Und dann dachte ich mir so, ach nee, ja, nee. Aber es sind ja eigentlich Kapitel und es ist eigentlich auch egal. Und das ist irgendwie. Anyway, das ist aber ein Thema für die nächste Folge, wenn es um den Mittelteil geht, dass ich da halt so ein bisschen Gehirnschmalz rein investieren musste, mir vorzuvergegenwärtigen, okay.
Ja, also das ist, ne, das ist so ein. Das ist so ein bisschen Nachteil der 3-9-27-Methode, weil halt wirklich alle drei Akte in der gleichen Weise unterteilt sind, aber Akt 2 trotzdem noch doppelt so viel Inhalt enthalten sollte, wie Akt 1 und sollte. Akt 3 sollte. Ja, und das spiegelt diese Plotting-Methode halt überhaupt nicht wider. Und da kann man sich, glaube ich, auch ziemlich, ja, damit kann man sich auch ziemlich auf die Schnauze legen. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, also besser wäre 3-12 36, so.
Mhm.
Also dass der zweite Akt 6 Blöcke hat und nicht nur 3. Ja. Vielleicht sollten wir sowas zusammenbasteln. Ich glaube, sowas bastel ich mal zusammen. Eine
ja, ich meine
3, 12, 36.
Prinzipiell, wie gesagt, es ist ein relativ simples System, nur das war so mein einziger Stolperstein an der Stelle, dass ich halt irgendwie das zuerst so ausgeplottet hatte und mir dann gedacht habe, nee. Ne, weil ich halt mit Akt 1 dachte mir so, ja, ne, und Worldbuilding und Charaktere und bla, ist alles irgendwie relaxed, kann man irgendwie alles so machen. Und dann, jetzt habe ich aber noch so viel anderes Zeugs übrig und ich habe aber trotzdem nur noch irgendwie 6 Blöcke zu füllen. Wie funktioniert denn das? Und dann, wie gesagt, ging es mir halt peinlich langsam auf, dass ich umdenken muss und dass Akt 2 in 3-Akt-Struktur halt sehr viel länger ist, als ich das normalerweise anyway. Wie gesagt, das ist halt, das ist das, was wir im Mittelteil machen, weil der Mittelteil ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig, egal was man tut. Aber ja, das wollte ich noch kurz erwähnt haben,
okay,
dass man darüber so ein bisschen nachdenken muss, dass es halt nicht so, also, ne, damit es halt nicht so klingt, so, ach ja, dann unterteilst du halt deine Geschichte in 9 gleich große Blöcke und dann ist das voll easy peasy und dann bist du fertig.
Mhm.
So ganz so einfach war es dann doch nicht.
Ja.
Ja, aber genau. Das war eigentlich schon alles, was ich dazu erzählen hatte, weil das, wie gesagt, das ist halt einfach nur so ein System, was dir halt so ein bisschen dabei helfen soll, halt deine Dynamik am Laufen zu halten und dich halt irgendwie in jedem Teil von jedem Akt deiner Geschichte halt irgendwie zu fragen, wo ist jetzt der Wendepunkt, wo ist der Aufbau, Wendepunkt, Abbau, bla, Aufbruch, was auch immer.
Mhm.
Ja, das ist nicht wirklich schwierig, aber gibt einem vielleicht halt so ein paar nützliche Zaunpfähle, nach denen man halt irgendwie navigieren kann. Ich glaube, es ist auch kein System, das sich für Hardcore-Plotter eignet, weil dafür ist es zu grob und zu vage und zu wenig.
Naja, es kommt drauf an, wie heißt sie noch? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wo ich das erste Mal, die hat wirklich die zu den 27 Szenen auch zu jedem Einzelnen was da drin passiert. Also hat sie eben auch die Struktur, da passiert das und das wird dann super zu spezifisch für meinen Geschmack
wieder. Ja, wahrscheinlich ist das wieder so das Problem, dass ich da nicht gut genug zugehört habe, weil ich mir dachte so, ah, nee, das ist mir jetzt schon wieder irgendwie, das ist mir jetzt irgendwie schon wieder zu spezifisch. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man halt wirklich irgendwie so sehr klassisch plotten will, dass man dann mit so einem Beatsheet zum Beispiel irgendwie oder mit Save the Cat Writes a Novel oder sowas dann tatsächlich weiterkommt als mit so einem Rastersystem, weil das halt, also ne, man fällt halt vielleicht eventuell, ich werde es erleben, wenn ich es ausprobiere, man fällt halt eventuell in so ein in so einen falschen Sinn das ist doch alles total easy.
Aber Ela, im Grunde ist dann, wenn du hinguckst, ist in deinem Akt 2 in der 3927-Methode, Block 4 ist Akt 2, Block 5 ist Akt 3, Block 6 ist Akt 5.
Ja, ich weiß.
Ja, okay. Ist dir auch aufgegangen. Okay, ja, gut, ja. Naja, machen wir weiter mit Save the Cat.
Ja, mach mal. Also, ne, wie gesagt, das war jetzt halt irgendwie nur so ein Ding, wo ich halt dachte, das kann man mal ausprobieren. Ich denke nicht, dass sich das für alle Geschichten so eignet, weil, wie gesagt, ne, es treibt halt doch sehr das Pacing voran und entwickelt jetzt halt nicht unbedingt so viel Zeit, um irgendwie, ne, also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, nach diesem System halt so eine High-Fantasy-Geschichte wie Elysion zu machen.
Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, nach diesem System was zu plotten, weil einfach die Mitte zu kurz ist. Die Mitte ist um 50% zu kurz. Die müsste 50% länger sein.
Ja, wie gesagt, vielleicht müssen wir tatsächlich ein eigenes Raster machen. Nein, also wie gesagt, ne, ich will das nur als Disclaimer, weil falls man sich jetzt denkt, so, oh, das klingt total simpel, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, es klingt total simpel und ich bin immer dafür, dass man alles Mögliche ausprobieren sollte, was irgendwie so klingt, als könnte es irgendwie Spaß machen, weil es gibt keine richtige Methode und was immer einem hilft, sollte man auf jeden Fall machen. Ich will halt nur schon mal so von meinen sehr begrenzten Erfahrungen dieses Plotting-Systems, das ich jetzt irgendwie seit gefühlten 2 Wochen irgendwie mal angefasst habe, schon mal berichten, dass es sich halt nicht, also meinem Empfinden nach, was ich halt auf keinerlei Basis von Erfahrungen stützt, aber meinem Empfinden nach würde es sich zum Beispiel nicht eignen für so große Multi-POV High-Fantasy-Gedöns-Geschichten, die halt, ne, wie du halt eben schon sagtest, ein sehr langsames Pacing teilweise auch eben erfordern, weil man halt sehr viele Dinge gleichzeitig machen muss. Und dafür ist das einfach nicht ausgelegt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt ausgelegt für so eher, ne, Geschichten, die halt begrenzter sind, vielleicht Contemporary oder Romance oder, ne, auch so eine Adventure Story kann man damit bestimmt ganz gut machen, die halt die halt so einen Fokus auf sehr wenige Charaktere, wenn nicht sogar nur einen Hauptcharakter hat und die halt so ein bisschen begrenzter ist in dem, was sie erzählen will. Das wollte ich nur als Disclaimer noch hinzufügen. Ja. So.
Genau.
Und jetzt machen wir Blake Snyder und Beat Sheet. Und damit kann man ja quasi fast alles machen.
Genau. Save the Cat. Ja, ich meine, ne, wir haben das Beat Sheet auch in unserer Folge zum Drehbuchschreiben schon einmal sehr ausführlich besprochen und zu jedem einzelnen Punkt auf dem Beat Sheet was gesagt. Ich würde deshalb da jetzt nur noch mal ganz kurz drüber gehen. Und weil es teilt halt den ersten Akt, deshalb habe ich das auch in der Reihenfolge gemacht, weil so die ganz grob Aufteilung sind halt 2 Punkte, die 3927-Methode sind 3 Unterpunkte und Blake Snyder hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,5 Unterpunkte. So ist das eingeteilt. Also das ist jetzt so die feinkörnigste Methode, die wir besprechen. Mhm. Und der ganz Anfang ist halt das Opening Image. Also Blake Snyder bezieht sich hier auf Filme. Aber es ist einfach auch in einem Buch so, dass du ein Bild hast, das die Geschichte eröffnet. Du hast eine allererste Szene, du hast einen allerersten Moment, in dem das allererste passiert, was in dieser Geschichte irgendwie passiert, ob es nun mit dem Hauptkonflikt zu tun hat oder nicht. Aber es ist halt, es setzt halt den Ton der Geschichte und zeigt einen Snapshot des Problems, das der Hauptcharakter hat, bevor die Geschichte beginnt. Weil natürlich hat der Charakter, beziehungsweise idealerweise hat der Charakter schon vor Anfang der Geschichte ein Problem, das irgendwie an das Problem, das Hauptproblem, den Hauptkonflikt der Geschichte anknüpft. damit eben man sieht, okay, dieser Charakter hat was mit der Geschichte zu tun und die Geschichte hat was mit dem Charakter zu tun auf so einem persönlichen Level. Dann kommt das Setup, wo eben bevor die eigentliche Geschichte losgeht, die Welt gezeigt wird und was dem Charakter fehlt. Halt nochmal, also das Opening-Image ist sozusagen so ein Flash, so hier haben wir alles nochmal so auf einen Blick und dann auch so ein Stück weit metaphorisch wahrscheinlich, also dass man so zwischen den Zeilen lesen muss ein bisschen und dann wird es aber expliziter und dann Theme Stated ist der nächste Punkt und das ist halt ein Teil des Setup und das ist, worum geht es in der Geschichte und das ist die Message nicht unbedingt, aber die Wahrheit, die Frage, um die es in dieser Geschichte geht. Also was ist, und ich finde das halt sehr schön, weil es halt auch nochmal so zeigt, okay, die Geschichte ist eigentlich schon da, bevor die Geschichte eigentlich angefangen hat. Und ne, dass du halt Charaktere hast, wo du siehst, okay, du weißt, warum die in dieser Story mitspielen. Weil halt ihr Grundproblem in den Konflikt der Geschichte reinspielt. Dann kommt der Katalyst. Das ist der Inciting Incident im Grunde. Also der Moment, wenn sich das Leben verändert, wenn plötzlich alles anders ist und der Konflikt in deine Welt einbricht. Dann kommt ein Punkt, der ist, in der Heldenreise ist das so gewöhnlich, dass der Held erstmal dem Ruf zum Abenteuer sich verweigert und sagt, nee, ich möchte lieber hier in meinem kleinen Dorf bleiben und mich nicht dem Abenteuer stellen. Aber das Abenteuer hat halt so die Angewohnheit, sich nicht wirklich an den Rand schieben zu lassen, sondern halt in die Welt weiter reinzudringen und dem Helden im Grunde keine Chance zu lassen, aber es ist halt einfach sinnvoller und schöner zu zeigen, wie der Held oder die Heldin dann letztendlich sich doch entscheidet, sich dem Konflikt zu stellen, aus Gründen. Und eben dieses, will ich mich jetzt dem Konflikt stellen, will ich das nicht? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Ist eben dieser Debate-Moment, der halt auch nochmal sehr schön wieder das Opening-Image und das Theme aufgreifen kann und man sehen kann, weil sich da der Charakter auch explizit zum Hauptkonflikt in Beziehung setzen muss und definieren muss, okay, was bedeutet der für mich, was bin ich in Bezug auf diesen Konflikt, was bedeutet dieser Konflikt im Kontext meines ganzen Lebens und all sowas. Also das ist auch nochmal sehr... Dafür, dass es für einen Film ist, dieses Setting ist, das kann man das sehr, sehr charaktergetrieben auslegen. Genau, also ja, halt ein Hin und Her, will ich jetzt, will ich nicht. Und dann kommt eben die Entscheidung, okay, ich mach's. Und das ist eben Break into Two, beziehungsweise Choosing Act Two, also Akt 2, sich für Akt 2 entscheiden. Und Ja, das ist so ein bisschen so ein Moment, der zwischen Akt 1 und Akt 2 schwebt, weil es so die beiden halt das Debattieren und das Argumentieren, was soll ich jetzt mit dem, okay, ich tu's, sozusagen verbindet. Dieser Entscheidungs- beziehungsweise dem Losgehen und es tatsächlich tun verbindet, nämlich dieser Entscheidungsmoment. Und das zeigt halt auch nochmal, beziehungsweise ist halt auch nochmal der Punkt, warum ich bei 3927 so darauf rumgehackt hatte, dass die Anbahnung des Konfliktes, dass das der Hauptkonflikt ist. Weil halt, du kannst nicht in Akt 2 brechen, wenn da der Hauptkonflikt noch nicht mal angesprochen wurde. Du kannst dich nicht dafür entscheiden, den Hauptkonflikt anzugehen, wenn der in Akt 1 noch gar nicht vorgekommen ist und noch nicht passiert ist. So, also der Umbruch in Akt 2 ist notwendigerweise der Moment, wenn sich der Charakter entscheidet, so, ich mach das jetzt. So, und wenn du halt vorher dir sehr viel Zeit nimmst, weil du denkst, okay, das ist jetzt nur Akt 1, dann wird Akt 1 halt sehr lang. So, ja. das war jetzt sehr kurz
zusammengefasst. Auch da muss man ja, auch da muss man ja so ein bisschen, ne, also, weil das Beat Sheet ist ja so ein Drehbuch-Ding, das haben wir ja eben schon, das haben wir eben schon angedeutet, stelle ich halt auch immer mal wieder fest, dass ich das semi-nützlich finde, das auf die Geschichte als Ganzes anzuwenden in einer Multi-POV-Geschichte.
Ja, ja,
also, man kann das natürlich versuchen, ne, weil, wie gesagt, an manchen Stellen, gerade wenn man halt so ein bisschen rauszoomen muss, um halt irgendwie so Zusammenfassungen und sowas zu machen. Das fällt mir nur deswegen ein, weil ich jetzt, weil ich vor kurzem die Zusammenfassung schreiben musste von Illusion 2 Teil 1. Mhm. Ja, weil meine Beta-Leser ja jetzt Teil 2 lesen können. Und verständlicherweise keine Lust hatten, wieder bei Null anzufangen. Also habe ich ihnen eine Zusammenfassung gemacht, so ein, was bisher geschah, ne, von den Dingen, die sie schon gelesen hatten quasi. Aber das ist natürlich auch lange her und man kann das, halt irgendwie schon mal vergessen haben und so. Von daher ist es so ein Service, damit man halt irgendwie in der Beta-Besprechung am Ende nicht irgendwie ständig da sitzt und sagt so, ja, aber das habe ich nicht verstanden. Ich so, ja, das liegt daran, dass du das wieder vergessen hast, dass du das schon mal gelesen hattest. Mhm. Nein, nur ein Scherz. Und ne, stelle ich immer wieder fest, dass ja, für solche Sachen ist es halt auch, kann es halt auch ganz nett sein, sich halt solche Sachen wie das Beatsheet halt nochmal vorzunehmen und halt zu gucken, okay, im Großen und Ganzen, ne, ich muss jetzt diese 300 Seiten auf einer Seite zusammenfassen. Das heißt, ich kann mir jetzt dieses Beatsheet nehmen und dann halt gucken, so im Großen und Ganzen für die große übergeordnete Story und so, was sind so die wichtigsten Punkte, die ich da zusammenfassen muss. Aber so fürs Schreiben und fürs Feinplotting an sich in der Multi-POV-Geschichte finde ich, ist das schon auch sinnvoll, diese ganzen Beats dann tatsächlich für jeden Handlungsstrang halt mal zu machen, wenn man das machen will. Weil ansonsten bleibt es für mich wieder zu grob und zu vage und dann kann ich halt auch wieder nichts damit anfangen.
Ja, ja, ich meine, ich kann...
Weil eben habe ich noch darüber geschimpft, dass irgendwas zu specific ist und zu... Und, ne, aber...
Ja, ja, du brauchst halt so den Sweet Spot. Aber ich meine, es ist halt auch einfach so, wenn du eine Geschichte mit mehreren Erzählsträngen hast oder was Charaktergetriebenes mit mehreren Charakteren, ich kann halt nicht sagen, das ist der Inciting Incident der Geschichte, weil es halt einfach für jeden einzelnen Charakter an einer anderen Stelle passiert, dass irgendwie die Welt für ihn einen Knacks bekommt und die eigentliche Geschichte für diesen Charakter losgeht. So, und ja, es ist halt in einzelnen Erzählsträngen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ne, in Hobbington hat der erste Akt noch nicht mal angefangen, weil die haben gar nicht mitgekriegt, dass irgendwie Mittelerde in Gefahr schwebt. Da kommt Frodo schon wieder nach Hause und hat den Ring in Mount Doom geworfen, ja. So im Grunde.
Ja, zumindest im Film. Ich glaube, im Buch kriegen sie das vorher mit, weil, ne, so.
Ja, aber im Film zumindest, genau. Da kommt Frodo wieder nach Hause und wird irgendwie komisch angeguckt, weil wo kommt der jetzt her? Und der hat irgendwie die komplette 5 Akte durchgemacht und ist jetzt irgendwie auf dem Zahnfleisch unterwegs. Also, ja, ja. Das ist, glaube ich, auch was, das habe ich auch so noch nicht gesehen, irgendwie bei Erklärungen zur Aktstruktur, dass es unter Umständen sinnvoll ist, beziehungsweise nur möglich ist, mit Aktstruktur tatsächlich zu arbeiten, wenn man eben an jeden Erzählstrang oder für jeden Charakter eine eigene Aktstruktur hat im Grunde.
Ja, also ich habe das schon erwähnt, gesehen, dass es zumindest für die Überarbeitung nützlich sein kann, wenn es halt so um Character-Arcs geht und sowas. Die Sache ist halt die, und das ist halt bei dem 3927er-Ding genauso wie bei Save the Cat. Das sind halt Systeme, die sind halt auf einen Erzählcharakter ausgelegt. Und für Filme macht das ja mit Sicherheit auch Sinn, weil Filme haben normalerweise eine sehr begrenzte Erzählperspektive. Es muss nicht immer sein, dass wir alles aus einem Charakterwinkel sehen, aber es sind halt selten mehrere. Also normalerweise legt man sich da schon sehr fest auf so eine begrenzte Perspektive von vielleicht ein, zwei Leuten. aus deren Sicht jetzt halt was erzählt wird. Was halt für das Medium Film ja auch durchaus Sinn macht, weil man hat halt die Zeit nicht. Wir haben doch keine Zeit, um halt irgendwie, ne, 95.000 Charaktere zu haben. Und ich denke, bei dem 3927er, deswegen habe ich das eben nochmal gesagt, ist es wahrscheinlich auch so. Das ist halt eher ein System, das bietet sich halt an für Romance, beziehungsweise das kommt halt irgendwie so aus dieser Schiene, ne? Man hat halt einen Hauptcharakter. Das ist halt so eine Schule des Erzählens, die halt irgendwie im amerikanischen Raum sehr prävalent ist und nach der Geisteshaltung, die darunter liegt, so, ich habe diesen einen Hauptcharakter und ich, ne, suche mir am Anfang aus, wer mein Hauptcharakter ist, und diese Perspektive halte ich dann durch und das ist dann mein Hauptcharakter, Punkt. Auf dieser Geisteshaltung liegen halt sehr viele Tipps zugrunde, die halt für so große, ausufernde Mehrcharaktere oder Mehrhandlungsstrangprojekte halt so ein bisschen angepasst werden müssen, weil es halt nur bedingt nützlich ist, sich halt auf sowas zu versteifen, wenn das eigene Projekt halt einfach ganz anders strukturiert ist und man halt sehr viel mehr Dinge berücksichtigen muss und so. So, wenn man das denn möchte. Ich meine, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sich denkt, so, ja, aber warum sollte ich denn mehr als einen Hauptcharakter haben wollen? Das ist auch in Ordnung, wenn man das, ne, also ich werde das jetzt mal ausprobieren, ob es mir gelingt, mal nicht mehr als einen Hauptcharakter zu haben. Weil, also, ne, so, aus irgendwelchen Gründen ist das nicht mein Instinkt. Mein Instinkt ist halt immer noch mehr. Aber, ne, gucken wir mal. Aber ja, ich denke halt, das sollte man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist nicht so, dass diese Systeme deswegen prinzipiell nicht funktionieren können. Aber man muss sich halt so ein bisschen Gedanken darum machen, was so das eigene Projekt erfordert und vor allen Dingen halt, wie das halt auch irgendwie sich so, oder wie es sich entwickelt. Ich meine, man kann ja auch erstmal alles einfach mal machen, mal ausprobieren. Und ja, wenn es halt nicht funktioniert, dann hat man zumindest rausgefunden, dass es nicht funktioniert und kann es entweder überarbeiten oder nochmal neu machen. Und ja, ist jetzt auch nichts. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, ne?
Genau, so ist es.
Also, zumindest wenn man der Überzeugung ist, dass es keine verschwendete Arbeit gibt, dann ist das alles nicht so schlimm. Dann kann man das einfach mal ausprobieren. Und entweder funktioniert es oder es funktioniert halt nicht.
So ist es.
So. Gut.
Ja, das war
möchtest du ein Schlusswort formulieren zu unserer sehr, sehr umfangreichen Anfangsfolge?
Ja, das ist halt.
Anfang ist schwer.
Also, wenn man so hört, haben die meisten Leute eher ein Problem mit der Mitte. Muss ich sagen, was
ja, das stimmt. Also, mir macht der Anfang immer am meisten Spaß, ehrlich gesagt, weil da muss ich mich noch nicht damit beschäftigen, wie ich das nachher alles zu einem vernünftigen Ende bringe, sondern kann einfach irgendwie lustig, fröhlich Ideen und Spaghetti an die Wand werfen und gucken, was mir davon gefällt.
Ja, aber die Mitte ist doch die eigentliche Geschichte. Der Anfang ist doch nur die Vorbereitung der Geschichte und man sieht, okay, das ist jetzt das, was ich jetzt kaputt mache, um meine Geschichte zu erzählen. Und ich verstehe das nicht. Leute mit der sagging Mitte, die sagen irgendwie, ja, in der Mitte, da passiert irgendwie nichts, da hängt die Spannung durch. Wo ich mir so denke, so, hast du dir denn keine Geschichte ausgedacht? Also das ist mir
ein absolutes
Rätsel. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wie das passieren kann. Und ich meine, okay, vielleicht verliebt man sich auch einfach in die Charaktere und lässt das dann so ein bisschen dahin plätschern. Ohne dass irgendwie großartig Spannung aufkommt, aber das, ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei, der Anfang ist der Anfang und da kommt auch dann halt so ein bisschen Vorgeschichte rein, vorher Schnappschuss und dann kommt das Problem und macht Bums und landet im Schoß der Charaktere und dann sind sie erstmal so, oh, ja, aber kann jetzt jemand vielleicht mal wegnehmen hier? Kann das, hallo, jemand von der Bühnencrew das vielleicht wieder raustragen? Hallo, hallo. Und dann stellt sich aber raus, so, nee, Das sitzt jetzt auf deinem Schoß und musst es selber raustragen. Und dann entscheidet sich der Charakter, das Problem selber rauszutragen.
Hm.
Genau. Und
ja,
das ist aber erst der Anfang.
Aus.
Das ist aber erst der Anfang,
das
weil das Problem krallt
Anfang.
Sich. Das Problem krallt sich dann nämlich fest und hat noch irgendwie Vorstellungen, was jetzt zu passieren hat. Und dann muss der Charakter dem Problem hinterherlaufen. Genau, egal.
So?
Darum geht's aus. Nächste Folge.
Genau, eigentlich hast du mir jetzt meine Arbeit schon irgendwie vorweggenommen, weil wie wir nicht müde geworden sind, in dieser ganzen Folge zu erzählen, geht's nächstes Mal um den Mittelteil. Also Akt 2, 3 und 4, je nachdem, welchem System wir folgen wollen. Und dann, ja, können wir nochmal erklären, warum es sich mir auch immer nicht erschließt, dass Leute irgendwie denken, dass ihre Spannungskurve durchhängt, weil in der Fünf-Akt-Struktur ist der Spannungshöhepunkt in der Mitte von Akt 2. Mir ist also überhaupt nicht klar, wie man darauf kommen kann, dass diese Kurve plötzlich irgendwie so, ich stell mir das immer in meinem Kopf so vor, ne, so, du hast halt so diese typisch aristotelische Spannungskurve und die hat halt ihren Höhepunkt in der Mitte von Akt 3. Und dann haben die Leute irgendwie Sagging Middle Syndrome. Und ich stelle mir dann halt, in meinem Kopf sieht das halt immer so aus, als würde diese Kurve dann plötzlich so durchhängen, wie so eine gekochte Nudel.
So. Ja, die macht so flupp. Genau.
Oder so umkippen und plötzlich irgendwie so nach unten zeigen. Anyway, ich habe das auch irgendwie nie so ganz verstanden, wie das funktioniert, aber wir werden es in der nächsten Folge ergründen oder zumindest werden wir darüber sprechen, wie man es verhindern könnte, dass man das überhaupt ergründen muss. So.
Genau.
Tun wir so. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.